Herzlich willkommen zum Podcast Meine andere Sicht mit Luz Gabe Schmidt. Heute das Thema Wirtschaft, heute wieder mit einem Gast, mit Jürgen Kosse. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Luz, du bist auch wieder da, schön, dass du auch wieder da bist.
Danke.
Wir starten mit einer Frage, die sehr persönlich ist, also eure eigene Sichtweise. Sollten Wirtschaftsunternehmen einen Teil von ihrem Überschuss, von ihrem Gewinn in soziale Projekte reinvestieren? Zwei Fragen in dem Sinne. Ist es sinnvoll und ist es realistisch? Jürgen, fang gerne an.
Ich halte es für sinnvoll, ich halte es in Teilen sogar für notwendig. Und deswegen ist es natürlich dann auch richtig, das zu machen. Ein Unternehmen, das bereit ist, auch der Gesellschaft etwas wiederzugeben, ist, glaube ich, ein kluges Unternehmen und ist auch ein Unternehmen, was ökonomisch davon raus profitieren wird.
Ja, und das ist eigentlich auch meine Sicht der Dinge, die ich immer wieder feststellen dürfte, weil ich also selbst vor so einer Firma und Familie arbeiten dürfte, die wirklich seit 185 Jahren ein Zehntel von ihr Gewinn immer als wirklich soziale Einstellung immer bereitgestellt haben. Und das finde ich so etwas Tolles. Und ich finde im Moment auch, und das finde ich das Schöne, dass man eigentlich auch junge Start-up-Unternehmen und so weiter das auch tun. Und ich finde es so extrem schön, was es im Moment gibt an Dingen, wo Menschen meinen, das Geld nicht unbedingt als Kapital in dem Sinne zu stehen zu lassen, aber zum Beispiel dieses Ecosia, was ich extrem gut finde, die ein wirklich über 2 Millionen Bäume schon gepflanzt haben. Das ist, Ecosia ist eine, so wie Google, eine Sache, und die haben über 2 Millionen Bäume jetzt schon gepflanzt. Also das sind so tolle Menschen und auch junge Menschen, die das machen. Einfach ganz große Klasse.
Es ist denn auch realistisch oder ist es ein Wunschdenken? Wie ist da eure Einschätzung?
Naja, das muss ja kein Widerspruch sein, ne? Dass der Wunsch groß ist, sich zu engagieren, etwas zurückzugeben. Der erwirtschaftete Erfolg hat ja auch viel mit den Menschen, die das erwirtschaftet haben, zu tun, also die hart gearbeitet haben, die fleißig sind. Und dieser Gesellschaft insgesamt etwas zurückzugeben, muss mehr sein als ein Wunsch, es muss auch Realität sein. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Facetten, die man berücksichtigen muss. Aber im Grunde genommen ist dieser Anspruch, den man formuliert, dass Unternehmen, Menschen, die etwas unternehmen, sich auch sozial engagieren, ist absolut begrüßenswert. Und ich kann nur jeden Unternehmer unterstützen, dass er in diese Richtung geht, in diese Richtung denkt und es auf Verhandlungsebene auch möglichst konkret umsetzt.
Ja, finde ich sehr gut, weil es ist auch für mich, dass wir als Unternehmer bleibt dann trotzdem nur ein Zehntel über, um vor der eigenen Firma zu investieren und so weiter. Aber ein Zehntel vor ein Gewinn vor eine soziale Einstellung abzugeben, finde ich extrem gut. Und das ist auch freiwillig. Und das ist eigentlich noch das Schöne daran, dass wir nicht nur Lose sind, in dem Sinne, dass jeder für sich arbeitet, aber dass wir ein Teil von unserer Gemeinschaft sind, von der Gesellschaft sind. Und dass es wirtschaftlich sehr wichtig ist, dieses zu machen. Ich denke auch, wenn man weltweit denkt, kann man so ein bisschen daran denken, an unsere Königin selbst, unsere jetzige Maxima, sowohl also mit diesen ganz großen Sachen von Bill Gates Sachen, die machen jetzt, also die investieren wirklich für junge Frauen kleine Kredite, in dem Sinne, dass sie eine Nähmaschine kaufen können, zum Beispiel, und dann nähen können oder Honig machen können und das verkaufen können. Alles ist so etwas, was ich toll finde, gerade auch in diesen Ländern, wo so viel Armut ist. Weil ich bin von Meinung, und da kommen wir auf die Wirtschaft, ich bin von Meinung, dass das Allerwichtigste ist, der Armut auch entgegenzugehen, weil dass sonst die Schere noch größer wird und wir noch mehr Probleme bekommen. Wirtschaft und Kapitalismus muss etwas auch damit zu tun gegen Armut und ist für mich das Allerwichtigste.
Und das ist eine Aufgabe nicht nur von Unternehmen oder von der Wirtschaft, sondern das ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Da muss sich jeder quasi an seine eigene Nase packen. Was kann ich tun? Wo kann ich mithelfen? Weil natürlich ist die Herausforderung, die Armut zu bekämpfen, eine der größten Schlüsselherausforderungen, auch für uns ökonomisch, ob wir ein wohlständiges Land bleiben. Was nützt uns ein Land, was viel exportiert, wie wir in Deutschland, aber auch die Niederlande, sehr erfolgreich sind auf der Welt mit der Art und Weise, wie wir Produkte herstellen, wie wir sie auch vermarkten und vor allem auch, wie wir sie verkaufen. Aber die können ja auch nur gekauft werden von Menschen, die in der Lage sind, sich das leisten zu können. Also von daher ist es ja auch eine Win-Win-Situation für uns, dafür zu sorgen, dass die Armut in dieser Welt bekämpft wird, weil Menschen, die gutes Geld verdienen, die Arbeit haben, die nicht arm sind, die können sich dann auch unsere Produkte wieder leisten. Und deswegen gibt es auch einen ökonomischen Vorteil und vor allem Vorteil für die Menschen selber.
Ja, finde ich auch. Es ist also wie ein Kreislauf immer. Es packt alles ineinander, wie wichtig das ist. Also finde ich gerade Wirtschaft und Kapitalismus neuen Denken, finde ich schon sehr schön, wenn man dann dieses deutlich machen könnte, wie wichtig es ist, die Armut zu bekämpfen, weil es hat auch wieder mit Migration zu tun und so weiter. In dem Moment, wo weniger Armut ist und so weiter, kann ich auch vorstellen, dass man dann lieber auch im eigenen Land bleibt, wie in Afrika und so weiter, statt dass man sich auf den Weg machen muss.
Mir hat mal eine Person auf dem Katholikentag in Osnabrück, eine Unternehmerin, gesagt, es gibt das Wort Wertschöpfung. Da steckt das Wort Schöpfung und Wert drin. Also das heißt, dass es auch wirklich notwendig ist, sich überhaupt darüber Gedanken zu machen. Was bedeutet das? Ist Wertschöpfung nur der monetäre Gewinn einseitig für einen? Oder bedeutet Wertschöpfung nicht mehr, dass man auch Werte schafft? Und Werte schaffen bedeutet ja auch dafür zu sorgen, dass Menschen sich auch gewisse Sachen leisten können. Und von daher, Osnabrück ist ja nicht so weit von Wettingen entfernt, fiel mir das gerade spontan ein. Katholikentag liegt schon ein bisschen länger zurück, aber ich glaube, dass das war eine interessante Aussage, die man ja gar nicht von einer Unternehmerin so vermutet hatte.
Ja, Wertschätzung. Ja, das ist auch so ein bisschen meine Idee, die Wertschätzung der Erkundung. Da geht es mir immer wieder darum, auch in der Wirtschaft, was ist das Beste, was wir sein können und was ist sinngebend. Und nicht damit zu beschäftigen, was nicht läuft, aber das, was läuft. Und immer wieder dieses Positive auch. Und das war auch ein Beispiel jetzt gerade von dem Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein mit Frau Maisberger, dass die das auch sagt, dass man einfach auch mehr Mut haben sollte, auch mehr, ja, ich sag mal, offen zu stehen vor Dingen, die vielleicht nicht immer alles, dass man Angst hat, dass bestimmte Dinge nicht gut laufen und so weiter, aber dass man Mut haben sollte, um zu gucken, was alles gut läuft. In dem Sinne, dass man, wenn man so ein schönes Projekt, das da in Schleswig-Holstein hat, dass man sich einfach auch mal freuen könnte, dass man also wirklich da auch die Stärke von dem Arbeitsmarkt dahin bekommt. Und nicht nur im Süden, ich sag mal, es ging ja auch darum, dass man welche Arbeitnehmer könnte man dann bekommen. Er sagte, ja, es könnte ja auch sein, dass man natürlich Menschen, die zum Beispiel in der Druckereiwesen gewesen sind, dann sagte sie, in dem Sinne, wenn man zum Beispiel den Arbeitsplatz verliert, aber davor einen neuen, sehr modernen Arbeitsplatz bekommt und mithelfen kann mit neuen Innovationen, dann finde ich das schon sehr toll. Und da habe ich immer wieder Mut zu haben, das ist die Wertschätzung der Erkundung, Mut zu haben, einfach für etwas Neues und dann nicht überlegen, ob das alles richtig ist, wo es hingeht, wissen wir alle nicht. Und Unsicherheit gibt es immer. Und da komme ich etwas auf, was ich ein bisschen schwierig oft finde von Deutschland, auch mit der Wirtschaft, dass man ganz gerne erstmal nach Sicherheit sucht. Und ich habe immer das Gefühl, dass so andere Länder oder andere Art und Weise von Persönlichkeiten auch, nicht nur unbedingt nach Sicherheit suchen, aber die auch sagen, wie geht's vorwärts? Und nicht so festzuhalten an das Alte. Und dann finde ich oft mit der Wirtschaft, gerade jetzt, muss man schon Mut haben, um die wertschätzende Erkundung zu haben. Guck nach dem Positiven, was gut läuft. Und das zu verbessern. Und wenn wir diese Sachen, kann man ein klein bisschen so vergleichen mit dem Altersheim. In dem Sinne, wenn ein Mensch Alzheimer hat, dann wird nicht mehr geguckt, was er nicht mehr kann. Er wird geguckt, was er noch kann und das, was man kann, noch zu verbessern. Und das finde ich ganz toll auch in der Wirtschaft, wenn es darum geht, so positiv zu denken, was läuft gut in meiner Firma, was geht gut, was kann ich da noch verbessern und nicht zu gucken, was nicht gut läuft und da sich daran festzuhalten.
Also ich würde mir mehr Optimismus wünschen. Das ist, glaube ich, immer ganz gut. Ne? Den Positiven gehört die Zukunft, nicht dem Negativen. Und vielleicht orientieren wir uns zu wenig, wie man Kinder erzieht. Mit Zuspruch, mit Lob.
Ja, ja, mit Lob.
Mit positiven Dingen. Das hast du gut gemacht. Und wir sind ja irgendwie alles Menschen. Und ich glaube, dass das auch eine Art und Weise des Umgangs ist, die wir fördern sollten, positiv miteinander umzugehen, ohne so naiv zu sein und alle Probleme auszublenden, aber wirklich zu sagen, wir wollen nach vorne, wir wollen also nicht stehen bleiben oder zurückgehen, sondern wir wollen nach vorne und dem Positiven gehört die Zukunft. Also von daher stimme ich dem zu. Das ist vielleicht auch eher eine deutsche Angewohnheit, das ist so, wenn man auch international sich umguckt, so immer im Prinzip so zu gucken, wo sind die Bedenken. Aber ich finde, Willy Brandt hat ein Zitat mal benutzt, was vieles ganz einfach beschreibt. Wer das Bewahrenswerte erhalten will, muss verändern, was der Veränderung bedarf. Oh, ich glaube, schön. Das ist einfach sehr kurz. Mir ist auch noch nicht anders eingefallen, wie man es ausdrücken kann, aber ziemlich simpel. Das bewahren, was gut ist, und das verändern, was verändert werden muss, das ist, glaube ich, ganz klug, mit so einer Lebenseinstellung wahrscheinlich auch Politik zu machen, wahrscheinlich ein Unternehmen zu führen, um zu gucken, wie kann man neue Wege, wie kann man neue Erfolge erzielen. Ich glaube, das ist notwendig und ich würde mir das auch im politischen Bereich natürlich wünschen. In Deutschland gibt es immer so eine verkopfte Diskussion, immer sich an dem Negativen zu orientieren. Lasst uns doch einmal gucken, wie können wir uns an dem Positiven organisieren, ohne dass die Eigenschaften, die man uns zuschreibt, wegfallen. Das kann ja bleiben, Pünktlichkeit, fleißig zu sein, das ist ja alles in Ordnung.
Wunderschöne
Eigenschaften und wenn man sich auf der Welt umguckt, dann ist ja auch eins richtig. Die schauen viel positiver auf unser Land, auf Deutschland, als wir eine Eigenwahrnehmung haben.
Ja.
Und wenn ich mache ja Außenpolitik, bin ja außenpolitisch viel unterwegs, ich war jetzt auch in Kamerun, ich war im Kongo, ich war im Uganda, also viel in Afrika unterwegs. Und es ist schon interessant, welchen Blick die auf uns haben und welchen eigenen Blick wir haben. Und da komme ich dann immer wieder und denke, ja, die reden ganz schön positiv über uns. Warum tun wir es nicht selber? Soll nicht alles übertreiben, aber ein bisschen Optimismus, ein bisschen Mut hilft auch bei solchen Themen, klar.
Und das ist schön, was jetzt gerade sagt, weil das ist auch mein Thema, was ich so in den anderen Podcast auch hatte, weil das hat auch ein bisschen mit den Medien zu tun. Ich finde es extrem schwierig, wenn man den Medien immer wieder nur das hört, was nicht gut läuft. Das ist einfach etwas, was ich ganz gerne ein bisschen verändert haben könnte. Das hat mit Europa zu tun, es hat mit so vielen Sachen zu tun. Das sind so viele gute Sachen, die gemacht werden. Warum kann man das auch nicht mal deutlich schreiben oder sagen oder als Argument dagegen halten und so weiter. Es sind so viele Dinge, die gut laufen. Und ich finde es schon schade, wenn man dann nur dieses Negative und auch die dauernde Wiederholung, du hast immer das Gefühl, jetzt kann gar nicht gut gehen, da kriegt man schon Angst. Der aus Schleswig-Holstein sagte dann so schön, man hat immer das Gefühl, hier sind wir fast am Ende der Welt und andere haben genau das Gegenteil. Und das ist auch, was ich auch so schade finde, weil inderdaad ich auch auf Deutschland sehr gut zu sprechen bin, weil ich immer dankbar bin, dass ich hier wohnen darf und leben kann. Weil für mich ist das ja nicht nur, dass es Europa ist, aber ich finde zum Beispiel gerade über Wirtschaft, wenn wir das sprechen, ob man sie mag oder nicht mag, aber irgendwie ist etwas, finde ich, sehr Schönes passiert mit den Flüchtlingen. Ob es damals wirklich so war, in dem Sinne, wie schaffen das, sagte Frau Merkel. Aber sie hat etwas gemacht, was ich extrem gut fand. Es hat nicht mit Parteien zu tun, bloß nicht. Es hat etwas mit Lebenseinstellung zu tun. Sie hat wirklich den Mensch wichtiger gefunden als die Wirtschaft. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich so toll. Später auch bei der Corona-Geschichte. Der Mensch war wichtiger und dann die Wirtschaft. Und das finde ich etwas so extrem Schönes. Wenn ich jetzt einen Trump, wenn ich jetzt einen Putin sehe, dass es nur um Wirtschaft geht, und da geht die wirklich, wenn sie wollen, ob Menschenleben damit umkommen, das interessiert ihm gar nicht. Auch ein Trump nicht. Interessiert ihn nicht, ob 2000 Corona pro Tag in New York sterben. Und wenn ich jetzt sage, es gibt nur Blut in dem Sinne und so weiter. Das sind Menschen, die gehen wirklich, wenn ich es hart sage als Holländerin, über Leichen. Und das ist bei Putin so. Das ist, und da ist nur die Wirtschaft, nur diese Dollar im Augen, ist das Wichtige. Weil auch da mit Putin weiß ich, weil ich bin ja als Niederländerin damals also in eingeladen gewesen von der russischen Botschaft. Das war 2000. Und da war es nur wichtig, eine Sache war nur wichtig, das war seine, da wurden wir also wirklich gleich hinter den Kulissen geholt. Ich musste dann also weiter weg. Und da wurde dann also nur gesprochen über den Hafen von IJmuiden, der Hafen von Rotterdam und so weiter. Es ging ja nur über Wirtschaft, da war Putin gerade gewählt worden. Und ich finde es sehr wichtig, gerade zu sehen, dass der Mensch für mich immer wichtiger ist. Und darum finde ich Deutschland extrem schön. Ob man, es geht nicht um die Partei und auch nicht, aber sie machen etwas, was ich toll finde, das gibt Vertrauen. Und das gibt auch Vertrauen, das hat mit Wirtschaft zu tun. Wirtschaft hat nur mit Vertrauen zu tun.
Hm. Vertrauen ist übrigens auch ein positiver Begriff. Angst ist ein negativer, weil wir gerade über Seh die Welt positiv gerade gesprochen haben. Ich habe sogar drei Aspekte, die ich dazu sagen will. Diese Menschen, Putin, Trump und viele andere, übrigens auch in Afrika haben wir auch Diktatoren, arbeiten mit einem Instrument, mit dem Instrument der Angst. Ja. Wir, zum Beispiel in Europa, die Niederländer, und wir in Deutschland, aber auch Frankreich, Spanien, wir sind stark geworden, auch wirtschaftlich stark geworden, weil wir eben mit positiven Dingen, mit Zukunftsideen geworben haben und uns immer daran orientiert haben, nicht mit Angst. Es gibt diesen Spruch, Angst fressen Seele auf, sagt man bei uns hier in der Region. Und das ist ein Problem. Das heißt aber, Populisten, Diktatoren benutzen Angst für ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn man sich die Welt anguckt, dann kann man einfach mal festhalten, dass die demokratischen Staaten auf der Welt, so wie die Niederlande oder wie wir in Deutschland, was den Wertzuwachs von wirtschaftlichem Erfolg betrifft, es auf breite Schultern verteilt haben. Ich glaube, da gibt es viel noch zu erledigen. Das ist eine Entwicklung, wo ich glaube, in Deutschland werden auch Reiche reicher und Arme ärmer. Da muss man gegenhalten, vor allem auch politisch. Aber die Wahrheit ist, in diesen Ländern, ob nun in Russland oder in China, sind nur einige wenige extrem reich. Ja. Und die anderen werden arm oder im Prinzip werden in irgendeiner Form beim Staat angestellt, damit sie irgendwie Geld haben. Und das ist ein großer Unterschied. Das heißt einfach, die wirtschaftlich erfolgreichsten Länder der Welt sind Demokratien, weil der Wohlstand auf viele unterschiedliche Menschen verteilt ist. Wie gesagt, das ist die positive Beschreibung. Wir haben trotzdem eine Menge zu tun, weil genau das passiert. Jetzt kam ja Trump ins Spiel, dass auch solche Leute jetzt nach der politischen Macht greifen. Und das sind genau die Leute, denen geht es ja gar nicht um die Gesellschaft an sich, denen geht es gar nicht um den Wertzuwachs für alle, sondern denen geht es natürlich nur um das eigene Portemonnaie. Ja. Und deswegen sind sie schlecht, wenn sie politisch ein Land führen. Wir haben Berlusconi in Italien gehabt, darf man auch nicht vergessen, einer der größten Medienunternehmer auch, steinreich, der im Prinzip dieses Land auch in die falsche Richtung geführt hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch diesen Wert der Demokratie, diesen Wert dessen, was wir errungen haben in den letzten Jahren, dass wir das auch mehr betonen. Da spielt Europa eine Rolle, da spielen die Niederlande eine Rolle. Und das tun wir sicherlich auch intern in unserem Land zu wenig. Weil das ist eine Erfolgsgeschichte, dass wir so leben, wie wir heute leben können. Vor allem uns Deutschen nach den barbarischen Dingen des Zweiten Weltkrieges. Das ist doch im Prinzip eine Erfolgsgeschichte, wo wir unseren guten Nachbarn, den Niederländern, die mitgeholfen haben, dass wir alle diesen Weg gehen konnten. Die gesagt haben, wir reichen euch die Hand und sagen nicht immer, nee, ihr blöden Deutschen und ihr, sondern wir haben es zusammen hingekriegt. Und das ist im Prinzip der Erfolg von Europa, den ich gerade beschrieben habe.
Ja, gerade nur zusammen kriegen wir alles hin. Da bin ich auch von Meinung, wenn man also selbst hier in Deutschland guckt, mit der AfD. Wir kriegen es nur alle gemeinsam hin, alle Parteien in dem Sinne. Und das finde ich so schade auch, dass man immer noch dann so ja, die Parteien dann doch sehr abgeben aufeinander. Und das finde ich extrem, weil ich finde, jeder macht sein Bestes und tut sein Bestes. Und dann ist es für mich unwichtig, welche Partei das 100% ist. Und ich finde eigentlich diese Idee, gerade wenn man das, die Stärke von Europa ist eigentlich jetzt durch Putin eigentlich ausgelöst. Ich finde gerade, wie mehr Europa wir brauchen eigentlich jetzt, weil ich diesen Zusammenhang eigentlich jetzt so deutlich finde. Wie schön, dass wir auch jetzt ein Finnland und ein Schwede dazu haben. Und wie wichtig es auch ist, was der NATO angeht. Und ich finde auch, für Freiheit und Frieden ist es nur möglich, wenn wir das zusammen machen. Und nie alleine, geht nie alleine. Und wenn ein Diktator da ist, dann denke ich immer, Menschen dürfen natürlich die Freiheit haben, das zu wählen. Aber wenn sie nachdenken, was die Diktator eigentlich alle tun, wenn ich eine Putin nimmt, wenn ich das Schiff sehe, was er hat, die Insel mit seinem ganzen Schloss da drauf und dass das dann sogenannt ein Hotel ist und da wird gelogen und betrogen. Und das ist etwas, was ich extrem schwierig finde, für Menschen teilweise auch zu verstehen, dass da wirklich alles unehrlich ist, was gesagt wird. Und dass man das, und da komme ich wieder auf die Medien, dass man das nicht hinkriegt, dagegen zu sagen. Wenn eine Frau Weidel den Finger sagt und so deutlich auf die Regierung und sagt wirklich ganz bösartig, diese Regierung hasst Deutschland, dann sage ich, dreh mal den Hand um. Drei Finger weisen auf sich selbst. Und das bedeutet eigentlich, sie hasst. Und das ist das, was ich immer von meinen Medien nicht verstehe, dass man deutlich nicht macht, was die sagen. Die sagen genau eigentlich, was sie selbst sind. Trump ist nicht besser gewesen mit Hillary Clinton. Sie ist ein Kriminelle. Dreh die Finger mal um. Und das ist extrem. Diese Menschen sagen Dinge, was sie selbst sind.
Wo seht ihr die Verantwortung, die Schere zwischen Arm und Reich entgegenzutreten? Dass es quasi in Zukunft nicht mehr auseinanderklafft, sondern die Schere zwischen Arm und Reich kleiner wird.
Naja, das ist ja für einen Sozialdemokraten relativ einfach zu beschreiben. Starke Schultern müssen genauso ihren Beitrag leisten, um eine Gesellschaft zu finanzieren, wie schwache Schultern. Das ist ein einfaches Prinzip. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht in eine falsche Entwicklung gehen, sondern das heißt, dass jeder gemessen an seinen Möglichkeiten mithelfen muss, diese Gesellschaft nach vorne zu entwickeln. Da gibt es Dinge, wo ich glaube, da wackelt es auch in der Diskussion. Wir sind uns dessen nicht klar. Ich mache ein Beispiel. Warum zahlen wir eigentlich Steuern? Die Antwort ist relativ einfach. Wir zahlen deswegen Steuern, weil damit etwas finanziert wird, was der Einzelne sich nicht leisten kann. Kindergarten, Krankenhaus, Lehrer, Polizisten, Universität. Und das ist vielleicht uns nicht so ganz bewusst, dass es darauf ankommt, dass es viele machen müssen. Als Einzelner kann ich mir das, was ich gerade als Beispiele aufgeführt habe, das Krankenhaus, die Schule, die Lehrer, das kann ich mir ja gar nicht leisten. Das beurteilt einer, der viel Geld hat, übrigens anders. Der könnte sich das vielleicht leisten. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich wichtig, dass wir auch in der Politik, also auch wir müssen uns an die eigene Nase fassen, auch solche Beispiele immer wieder anspringen und sagen, es geht um die Gesellschaft als Ganzes und wir sind alle einen Teil und sie wird nur funktionieren. Wir werden nur so weiterleben können, wie wir jetzt leben, wenn wir begreifen, dass wir alle aufeinander angewiesen sind. Nicht nur in Deutschland, auch auf unsere Nachbarn Niederlanden, auch auf Frankreich. Dass es um Zusammenarbeit an der Stelle geht. Und ich habe eben ja von Kindererziehung gesprochen. Ich kann mich an ein Buch erinnern in meiner Jugend, in meiner Kindheit. Das hieß Die Möwe Jonathan. Ja. Und da gab es den Spruch, mein Schrei ist klein und leise, würden wir zusammen schreien, könnten wir die Welt verändern. Und ich glaube, dass das auch vielen gar nicht so klar ist, dass alleine eine Meinung ist wichtig, aber zusammen etwas hinzukriegen und vor allem dann auch zusammen gegen die aufzutreten, die uns und die Art und Weise, wie wir leben, unsere Demokratie gefährden, ja. Nämlich von rechts, ja. Von der AfD. Und ich glaube, das ist doch auch wieder ein positives Beispiel, dass in den letzten Wochen und Monaten Millionen von Menschen in Deutschland auf die Straße gingen und dagegen demonstriert haben, gegen die AfD und gegen die Rechten. Das sind die größten Demonstrationen, die es seit langer Zeit mit Millionen von Menschen, wenn man die Zahlen mal zusammennimmt, überhaupt in Deutschland seit ganz langer Zeit jemals gegeben hat. Und das ist doch auch eine Ermutigung zu sagen, diese Gesellschaft ist stark und wir müssen den Weg weitergehen.
Ja, das ist also das Schönste, was es ist. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, was ich immer meine mit gerade der Demokratie. Wir haben in der Demokratie Rechte, aber wir haben auch Pflichten. Und das ist das, was immer vergessen wird. Und dann denke ich immer, vielleicht ist das wirklich auch eine Idee, dass man zum Beispiel Demokratie wirklich in Schule als Fachmann nimmt. Weil ich denke, das Osten, was ich als Niederländerin mal sagen darf, ich ist natürlich nie gelebt worden. Wir haben es über Jahre miterleben dürfen, was eine Demokratie bedeutet. Aber die noch nicht so lange. Und deswegen ist es für den, wenn ich sage, die Menschen sind 40, 50, 60, 70, die haben in eine ganz andere Situation gelebt. Und die haben auch einen ganz anderen Blickwinkel. Man kann eine Demokratie auch wirklich nicht überstülpen. Man braucht wirklich Zeit dazu, ein, zwei Generationen zu verstehen, dass es auch Pflichten gibt. Und das ist mit Wählen gehen vor der EU jetzt genauso wichtig, weil es geht um unsere Freiheit. Ich verstehe immer nicht, dass Menschen das sagen, ja, die finde ich alle nicht gut und so weiter, aber es geht um unsere Freiheit. Dass wir so frei denken können und handelen können. Ich sage immer, wenn sie anders kennen möchten, dann geht doch. Dann geht doch nach Russland, wenn man das will. Dann, man hat ja die Freiheit, überall hinzugehen. Dann tut das. Aber wir haben hier eine Demokratie. Und da könnte man sich auch anpassen und unterordnen. Und das ist das, was ich oft auch nicht verstehe, dass man das nicht deutlich macht mit den Pflichten. Dass man eine Pflicht hat, ich, sie gegenüber und uns alle gegenüber, jeder von uns. Und dass auch eine Freiheit eine bestimmte Grenze hat. Wenn ich die Freiheit in dem Sinne von anderen verletze oder wenn ich über Grenzen gehe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann muss ich zurück. Und dann ist das auch ein Zeichen, dann muss ich wirklich auch mal das Recht durchsetzen. Und das finde ich im Moment glücklicherweise, was ich in Nordrhein-Westfalen merke, ich das, dass das sehr viel deutlicher wird. Es wird wirklich deutlich gesagt, wo Grenzen sind. Und das finde ich gut. Und das ist auch für die Wirtschaft, finde ich, auch ein Schutz ist das ein bisschen. Ein Schutz, dass man wirklich sagt, hier muss auch eine Grenze sein. Hier darf man nicht sich auf Straßen in dem Sinne, finde ich, festkleben lassen, weil ich mache etwas, ich gehe über Grenze. Das ist über Grenze gehen. Ich finde, man darf demonstrieren, in jedem Fall und so weiter. Aber ich empfinde das ist über Grenze gehen, weil ich mache etwas, ich halte jetzt Leute von der Arbeit ab, aber nicht nur das, ich mache etwas noch viel Schlimmeres, wenn ein Krankenwagen nicht durchkommt.
Ja, da sind wir beim Thema politischer Kultur. Ja. Also das stimmt und wir haben über Medien eben schon gesprochen. Was auch klar ist und was immer klar sein muss, Demokratie ist mehr als eine Schlagzeile.
Ja.
Demokratie bedeutet, dass wir Antworten auf die Fragen der Zeit geben müssen. Und die kann man nicht nur in einem populistischen Satz erklären, sondern da geht es um viel, viel mehr. Das bedeutet, alle Argumente, die es gibt, auf den Tisch zu legen, abgewogen, vernünftig, klug zu bewerten und dann zu gucken, in welche Richtung geht man. Aber in dieser aufgeregten Schlagzeilenwelt ist die Schlagzeile ja wichtiger als das, was im Prinzip inhaltlich dahinter steckt. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, den wir auch für uns immer im Kopf haben müssen. Es gibt, wie wir sagen, keine einfachen Antworten auf komplexe Fragen. Die gibt es einfach nicht. Und da hilft übrigens Demokratie. Eine Diktatur ist ein ziemlich einfaches System. Da sagt oben einer was, das wird bis unten durchrekrutiert. Wir haben aber die Möglichkeit, unsere Meinung zu sagen. Ja. Wir sind eingebunden durch Wahlen, die auch wirklich Wahlen sind, weil sie frei sind, durch Meinungsäußerung, aber auch durch Demonstrationen. Und ich glaube auch, dass da immer die Frage ist, wie ist es mit Maß und Mitte an der Stelle? Trete ich mit dem, was ich tue, ein und sorge dafür, dass andere Leute zum Beispiel ihrer Arbeit nicht nachgehen können? Das ist im Prinzip eine Frage von politischer Kultur. Und deswegen habe ich das Gefühl gehabt, dieses Ankleben zum Beispiel, von dem Sie eben gesprochen haben, auf der Straße, hat sogar der Sache, dem Klimaschutz, geschadet und nicht genützt.
Ja.
Weil es nämlich nur noch nachher um die Frage ging, ich muss zur Arbeit, ich muss mein Kind in den Kindergarten bringen und da wird eine Straße blockiert, aber gar nicht mehr um die Frage, das eigentliche Interesse war ja der Klimaschutz, Klimawandel zu bekämpfen. Da haben die Leute nicht mehr drüber diskutiert. Also von daher ist diese Aktion auch falsch gewesen, nicht vernünftig, nicht klug. Und das hat auch was mit politischer Kultur zu tun. Und ich würde mich viel mehr darüber freuen, wenn wir so ernsthafte Diskussionen, wie wir sie jetzt auch führen, viel mehr führen, weil dadurch wird auch deutlich, es ist möglich, positiv in die Zukunft zu gucken.
Das finde ich, danke, das finde ich sehr schön, weil ich denke immer auch, Europa ist, was das angeht, Deutschland ist natürlich schon sehr stark in Europa und ich finde dieses Beispiel, wie man jetzt auch macht, dass man immer wieder sagt, Deutschland sollte eine stärkere Position eigentlich einnehmen in Europa. Aber ich denke schon, da ist schon so viel passiert, auch in Europa jetzt gerade, finde ich sehr, sehr, sehr schön, dass zum Beispiel KI, dass sie schon drei Richtungen, dass man auch da die Industrie schützt, in dem Sinne. Das fand ich extrem gut. Dann finde ich, hoffe ich dann auch noch, da kommen wir auf Europa, dass man noch mehr auch, ob es wirklich grenzüberschreitende Geschichte bekommt, über die Digitalisierung, aber auch ob er wirklich das Beschaffen von Rohstoffen und so weiter und so fort, dass das also in Europa noch besser wird, grenzüberschreitend, vielleicht, dass wir das zusammen hinkriegen. Das sind so viele Sachen, die noch passiert werden können, aber es geht nur zusammen. Und das geht in der Wirtschaft genauso. Und Kapitalismus eigentlich auch, es geht nur zusammen.
Unsere größten Handelspartner als Deutschland sind in Europa. Wir sind Exportweltmeister.
Ja.
Aber unsere Geschäfte mit Russland oder China sind nicht das Entscheidende, sondern unsere Geschäfte, die wir machen mit den Niederlanden, mit den Franzosen. Das ist etwas, was auch uns auszeichnet. Das gilt aber umgekehrt genauso, dass Europa auch dazu geführt hat, dass wir gegenseitig auch die besten Handelspartner sind. Und von daher stimme ich dem vollkommen zu. Es gibt nicht nur den einen Grund, warum Europa wichtig ist, sondern es gibt gleich mehrere. Es ist eben nicht so, dass man sagen kann, das eine ist das Wichtigste, sondern dass wir in Frieden, in Sicherheit, in Freiheit leben. Dass wir in wirtschaftlichen, erfolgreichen Ländern leben. Das sind ja schon vier einzelne Aspekte. Und die zeigen einfach, dass dieses Projekt Europa etwas ist, das wir besser machen müssen, definitiv. Aber dass wir nicht rückabwickeln dürfen, wie andere das wollen, sondern im Prinzip, wir müssen es stärker machen. Wir müssen die weiteren Schritte gehen. Und ich glaube, das zu erklären ist nicht unbedingt einfach, weil man viele natürlich auch antrifft, die sich immer am Negativen orientieren. Krümmungsgrad der Bananen oder andere Geschichten mehr. Das ist ja so auch nie, was ja auch nie eine Frage von Europa war. Gerade wir Deutschen müssten wissen, dass mit der deutschen Industrienorm, mit der DIN-Norm kennen wir, haben wir auch ein Stück weit vielleicht sogar mit erfunden. Also von daher hatte das weniger mit Europa zu tun. Und dafür gibt es einfache Gründe. Warum es so gemacht worden ist, die zu erklären, ist ja vielleicht auch eine Aufgabe von Gesellschaft insgesamt. Zu erklären, warum unsere Art und Weise, wie wir zusammenleben, Demokratie und Europa, etwas Sinnvolles ist. Das sollten wir eigentlich jeden Tag, mindestens einmal am Tag tun.
Ja, ich denke gerade, was Sie da so schön sagte, über der AfD. Wenn ein AfD wirklich Wirtschaft als Hauptsache hat und wenn man sich vorstellt, die will aus der EU austreten, dann muss ich innerlich so lachen, dann kann ich nicht verstehen, dass andere Menschen das nicht sehen, in dem Sinne, wenn wir den Brexit kennen und wir wissen jetzt wirklich, was da passiert ist, nur mit Lastwagen, mit dem Verkehr überhaupt, mit dem Zoll, mit all die Papieren und so weiter und so fort. Das große Problem ist, wenn man Deutschland vorstellt, ein Land mit 8 Grenze, glaube ich, 8 oder 9? 8.
7, glaube ich, aber egal.
7, 8 oder 8 Grenze. Dann sage ich immer wieder, wie geht das? Stellen Sie doch mal vor, wie das geht. Es geht einfach nicht mehr. Und ich finde, in Deutschland ist es so stark. Und ich finde, etwas ist passiert, was mir gerade, weil wir so haben, das ist, war Wirtschaft. Aber dann komme ich jetzt auf die Sicherheit, dass selbst ein Niederländer, 69 konnte ich nicht Deutsch sprechen in Amsterdam. Und jetzt ein niederländischer Korb, der dritte Korb, wirklich von Deutschen, also wirklich geleitet werden. Also, und das ist eigentlich so der Anfang von der NATO. NATO also eigentlich in allgemein, in dem Sinne, dass das wirklich militärisch auch ein ein Europa werden könnte. Und dann denke ich immer, da sind so viele tolle Sachen, die es eigentlich jetzt gibt. Ob das der KI ist, was jetzt so neu gemacht worden ist. Sicher weiß ich auch, dass 100% noch sehr viel zu machen ist. Und das ist in jetziger Zeit sehr, sehr schwierig, auch gerade mit der Ukraine. Und dann denke ich immer, ja, aber trotzdem, da passiert so extrem viel. Wenn ich von 69 bis jetzt denke, was da passiert ist. Wenn ich überlege, ob es denn das, was ich immer wieder sage, diese medische Sachen grenzüberschreitend, ob das die Niederländer war, oder, aber das ist auch in Spanien überall gewesen, an alle Grenzen. Wie toll das gelaufen ist, dass man also wirklich jetzt Menschen über die Grenze einfach in Enschede oder umgekehrt einfach zum Krankenhaus hingehen kann. Die Krankenkassen, wissen Sie, wie viele Probleme das gegeben hat. Ob es den Militär ist, aber auch die Polizei und Zoll und so weiter. Das war früher 100 Meter hinter der Grenze, war nichts mehr zu tun. Da konnte man winken als Kriminelle. Aber jetzt läuft das alles so toll, grenzüberschreitend. Arbeiten gehen, studieren gehen. Es ist so viel, was eigentlich so toll in Europa läuft. Und ehrlich gesagt, wir müssen mehr Europa haben als weniger.
Ja, und wenn man dann auch nochmal zurückguckt und überlegt, wenn man jetzt mal den Kreis Steinfurt, Mettingen und diese Region sich anguckt, so war es so, als wir diese Grenze, die Sie gerade ja beschrieben haben, mit Schlagbäumen und allem, was dazugehörte, als es die noch gab, ging es uns wirtschaftlich schlechter hier.
Ja.
Das heißt, die Öffnung der Grenze, diese Möglichkeiten, die uns Europa gebracht hat, gerade in den Niederlanden und in Deutschland, hat dazu geführt, dass die Grenzregionen jetzt, also auch die Grenzregionen in den Niederlanden, mit einer der reichsten Regionen in dem eigenen Land sind. Das gilt ja auch, wenn man jetzt mal an Twente, Region Twente denkt, genauso wie hier für uns mit dem Kreis Steinfurt. Man kann sich das angucken, wie die wirtschaftlichen Zahlen hier sind. Dann kann man sagen, dass es die Grenze nicht mehr gibt, dass diese Mauer quasi gefallen ist, hat dazu geführt, dass wir wirtschaftlich heute besser dastehen, als wir vor 20 oder 30 Jahren dagestanden haben. Und das gilt für Ihre Seite, der, sage ich mal, zu unserer, zur deutschen Grenze, aber umgekehrt genauso. Und ich glaube, das ist wichtig immer zu sagen. Es gibt einen Punkt, der ist natürlich wichtig, weil junge Leute zu Recht an der Stelle fragen, ja und? Das war ja die Vergangenheit. Deswegen eben nochmal dieser Spruch von Willy Brandt, wer das Bewahrenswerte erhalten will, muss verändern, was der Veränderung bedarf. Das heißt, das Gute, das behalten wir natürlich bei. Aber das, was wir besser machen müssen, und da gibt es einige Sachen, Stichwort Bürokratieabbau, gerade auch für Unternehmen. Ich glaube, da müssen wir einfach rangehen und müssen es auch noch besser machen. Europa hat dafür gesorgt, dass wir grenzenlos zusammenarbeiten können. Und auch unseren ökonomischen Erfolg macht es aus.
Genau.
Und wir müssen wissen, dass es nicht zufällig so gekommen ist, sondern wir müssen es da besser machen, wo wir es besser machen müssen.
Wir richten den Blick nach vorne. Im Juni steht eine wichtige Wahl an, vor allem im Hinblick auf Europa, die Europawahl. Ihr habt da gerade schon viel drüber gesprochen. Kann eine starke Wirtschaft überhaupt ohne die Nachbarländer, ohne grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Europa funktionieren? Ist das überhaupt möglich und denkbar?
Ja, ich glaube, dass es nicht möglich ist ohne gute Nachbarschaft. Das ist eine Grundbedingung. Ich würde auch dazu raten, auch andere Begriffe mal einzuführen in die Diskussion. Zum Beispiel den Begriff Sicherheit, da haben wir ganz am Anfang drüber gesprochen. Das war ja der internationale Begriff. Aber Sicherheit bedeutet doch auch, dass da, wo ich lebe, dass ich da Arbeit habe. Dass ich da nicht nur Arbeit habe, sondern mit der Arbeit auch meine Familie ernähren kann. Dass Sicherheit bedeutet doch auch, dass ich ein gutes Gesundheitssystem habe, dass wenn ich krank bin, ich weiß, es gibt diese Sicherheit. Sicherheit bedeutet doch auch, dass da, wo meine Kinder geboren sind, es gute Schulen, gute Kindergärten gibt. Und ich glaube, dieser allumfassende Begriff von Sicherheit bedeutet immer mehr als Militär und Polizei, sondern diese Sicherheit Menschen zu geben. Das ist, glaube ich, notwendig auch immer zu betonen, dass wir da immer auf der Höhe der Zeit sein müssen. Sind wir es nicht, wird auch die Akzeptanz der Demokratie im Übrigen sinken. Und wenn man es dann über international überträgt, dann kann man ja nur sagen, Sicherheit bedeutet auch frisches Wasser in Afrika zu haben. Ja. Sicherheit bedeutet doch auch nicht von Malaria und anderen Krankheiten bedroht zu sein. Also das heißt, meine Idee wäre, lasst uns über Sicherheit mehr reden, in dem Sinne, wie ich es gerade gesagt habe, dass Sicherheit und Frieden, Frieden und Sicherheit zusammengehört und dass zur Sicherheit eben auch gehört, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, weil von diesem erwirtschafteten Geld können Löhne bezahlt werden, können im Prinzip auch Schulen gebaut werden. Ich habe das Beispiel mit den Steuern gemacht. Ich glaube, das ist zumindest mein Selbstverständnis, wie ich mir die Zukunft vorstelle. Und das Beste ist immer zu sagen, lass uns darüber reden, wie wir morgen leben wollen und nicht, wie wir morgen leben müssen. Das heißt, schon vorher sich ein paar Gedanken zu machen, was notwendig ist an Veränderungen, damit wir nicht immer nur Reparaturkosten haben, weil die sind im Endeffekt immer teurer, als wenn wir eine vorsorgende Politik und vorsorgend gucken, was können wir einfach besser machen.
Sehr schön. War eigentlich alles schon gesagt, weil es geht in der Tat sehr viel um Sicherheit. Und ich habe einen ganz kleinen Wunsch eigentlich als Frau, wenn ich hier sitze, ist eigentlich auch noch, dass ich hoffe, dass Frauen noch mehr sich, wenn es die Möglichkeit gibt, ich finde immer die Zeit vor Vater sein und die Zeit vor Mutter sein, finde ich extrem wichtig, weil ich finde Kindererziehung eins von der wichtigsten Sachen, weil ich immer sage, es ist der kleinste Zelle der Gesellschaft. Das ist das. Aber ich hoffe, dass Frauen in diesem Sinne, wenn man weltweit guckt, was eigentlich so alles läuft, gerade militärisch gesehen, dass ich immer wieder hoffe, dass Frauen noch mehr sich sowohl in der Politik, sowohl in der Wirtschaft, sich einfach auch noch die Zeit nehmen. Und auch wenn es wie in meinem Alter, dass man vielleicht sich noch einsetzen kann für ein besseres Europa, für ein anderes Europa und zurückzugucken nach die Erfahrungen, die wir gemacht haben und diese Erfahrungen dann auch weiterbringen. Weil ich finde, Frauen sind genauso wichtig wie Männer. Und ich, wenn ich dann die jetzige Welt sehe, denke ich immer sehr schade, was es ist, sind es eigentlich nur die Herren der Schöpfung. Und das ist so schade. Und ich denke immer, die Fähigkeiten, die eine Frau hat, ist nicht besser und nicht schlechter. Sie ist anders. Und diese Fähigkeit brauchen wir jetzt so dringend, gerade um Frieden zu bekommen. Es ist so extrem wichtig, dass wir beide zusammen nur Frieden bringen können. Und wenn ich diese Sachen jetzt mit Iran, Irak, Gaza und so weiter, wenn ich dann sehe, diese unglaubliche, ja, ich würde fast sagen, versteinerte Denken von der Männerwelt, dann denke ich, wir doch mal, seh doch zu, welche Fähigkeiten Frauen haben, auch in diesen Ländern. Es ist tausende Jahre alt, wie das gegangen ist, wird auch sehr oft über, das haben wir ja selbst hier noch, über Glauben auch noch sehr einfach viel Angst gemacht und so weiter. Ich bin von Meinung, wenn wir Frieden auf dieser Welt haben wollen, und das ist auch, was natürlich mit Europa zu tun hat, könnte es nur mit Frauen und mit Männern.
Also ja, also ich kann als Mann dem, was gerade gesagt wurde, überhaupt nicht widersprechen. Ist übrigens auch ein Stück weit bitter, denn die Wahrheit ist, die schlimmsten Kriege, die meisten Kriege, also fast in der Regel, sind von Männern geführt worden, nicht von Frauen. Jetzt lassen wir mal Kleopatra und ein paar andere ein bisschen aus. Aber das stimmt. Ich glaube, wir brauchen auch mehr Frauen in politischer Verantwortung, weil ich der Auffassung bin, dass wir dann weniger Kriege auf dieser Welt hätten. Ich gucke da gerade mal so in den afrikanischen Kontinent. Ich bin mir sicher, siehe Sudan, das sind auch wieder zwei durchgeknallte Männer, die da gegeneinander Krieg führen, ihre eigenen Eitelkeiten und ihre eigenen Machtfantasien ausleben. Und ich glaube, wenn wir sagen, wir wollen eine Stärkung der Zivilgesellschaft, dann heißt das eben nicht nur Zivilgesellschaft, sondern wir brauchen auch mehr Frauen, die an den entscheidenden Stellen sitzen, weil die sicherlich anders über Krieg und Frieden denken, als das, sage ich mal, diese egoistischen, durchgeknallten Männer tun. Das ist das eine, was ich glaube, was wichtig ist. Es ist die Hälfte der Welt, die gehört den Frauen, und dann sollen sie auch die Hälfte der Welt zu sagen haben. Man ist nie dafür gefeit, dass es auch in eine andere Richtung geht. Ich habe ja gerade auch ein paar, Kleopatra und andere gesagt, die sind ja auch nicht alle ohne. Aber wichtig ist einfach, ich glaube, es führt auch dazu, dass man sich selber hinterfragt. Zum Beispiel ist meine Erfahrung mit Menschen in der Politik, die weiblich sind, total positiv. Ich unterhalte mich mit denen gerne, ich tausche mit denen gerne Argumente aus, weil ich natürlich auch merke, das passiert auch ein Stück weit anders.
Ja.
Und ich glaube, auch das ist eine Sache, wenn man es positiv sieht, die müssen wir für uns nutzbar machen. Und deswegen ist das so wichtig, dass Frauen, sage ich mal, an der einen oder anderen Stelle auch Politik anders machen als Männer. Und deswegen wollte ich dem, was Sie am Anfang gesagt haben, gar nicht widersprechen. Als Mann fällt das manchmal schwer.
Ja, ja, das denke ich auch. Aber das, ich denke, dass eine Frau, ob das durch Kinderkriegen wie denn auch ist, aber verbindlicher ist. Und diese Macht, Macht haben und haben wollen und so weiter, dann haben wir wieder, was ich schon in anderen Podcasts auch schon gesagt habe, über Habe und Sein. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir immer mal wieder da auch hingucken über dieses nicht nur habe, was haben wir, was haben wir und so weiter, aber was sind wir? Was können wir für andere sein? Und da kommen wir auf Europa wieder oder können wir auf den Frauen. Frauen, glaube ich, haben sehr viel schneller das Gefühl, die Gesellschaft zu sehen und so weiter. Was kann ich für andere sein und was kann ich tun? Und ich hoffe nur, dass es wirklich so ist, dass wir mehr Frieden bekommen. Und das ist eigentlich mein allerwichtigste Sache von diesem Podcast auch. Wie kriegen wir Frieden? Und das kriegen wir nur wirklich, wenn wir zusammenarbeiten. Männer und Frauen in Deutschland, in Europa und Europa in der ganzen Welt. Und das ist nur so ein, für mich, ein Weg, wie Frieden entstehen kann.
Ich darf mich ja als Außenpolitiker leider zu viel mit Krieg und Frieden beschäftigen. In einer aufgewühlten, herausfordernden Zeit in der Welt. Und bei meinen Besuchen in den anderen Ländern habe ich immer eine Botschaft, die ich mitnehme. Die gilt aber für uns auch. Wir haben zu viel Kriege in der Welt, zu viel bewaffnete Konflikte in der Welt. Tendenz eher steigend und nicht fallend. Diese Kriege, diese Konflikte kosten Menschenleben, kosten Ressourcen, kosten Zukunft und sie kosten auch Geld. Was könnten wir da alles mitmachen, wenn wir weniger Konflikte auf der Welt hätten? Was könnten wir für gute Dinge tun, nicht nur in unserem Land, aber auch in Afrika? Wir haben eben über Hunger und Armut gesprochen. Was könnten wir tun, wenn wir nicht um diese Ressourcen, neben den Menschenleben, die bitter genug sind, wenn wir diese Ressourcen woanders für einsetzen könnten? Und deswegen ist mein Appell in alle Länder der Welt, wo ich unterwegs bin, ob in China, in Südkorea, in Uganda oder auch im Kongo oder jetzt auch kürzlich in Kamerun, meine klare Botschaft ist immer, lasst uns dafür sorgen, dass wir weniger Konflikte in dieser Welt haben, weil wir dann mehr Ressourcen, mehr Möglichkeiten haben, diese Welt positiv nach vorne zu verändern.
Ja, danke, das ist so schön. Das hört sich so gut an, weil ich merke schon, auch ob das jetzt gerade mit den Gazastreifen ist und so weiter, ich denke immer wieder, was da läuft, wenn man die Menschen untereinander schon Da ist es gar nicht. Die suchen eigentlich den Frieden. Wenn ich dann merke, wie das in der Musikwelt ist. Es sind so viele Menschen, gerade wo gerade schwierige Problematik ist, aber über Musik, über die Menschen und so weiter, haben wir so viel eigentlich schon, dass das eigentlich gerade die schwierigen Sachen, wo es Konflikte gibt, die sind so längst dann also aufgelöst. Und dann bin ich so dankbar. Da denke ich, ich glaube nur, wir kriegen es hin gemeinsam.
Ja, und es gibt natürlich wieder auch Politik, muss ich an die eigene Nase packen. Frieden ist nur möglich, wenn die politischen Führer auch tatsächlich Frieden wollen. Also nicht nur sonntags drüber reden, sondern montags auch was für tun. Und warum war Nelson Mandela eine so große Persönlichkeit für, glaube ich, alle Politiker in der Welt, nicht nur für die Politiker, für die Menschen insgesamt, Nobelpreisträger? Der hat 27 Jahre im Gefängnis in Südafrika gesessen, weil er gegen die Apartheid gekämpft hat, was ja auch richtig ist. Er kam aber aus dem Gefängnis raus, wurde freigelassen. Er hätte allen Grund gehabt, jetzt die Weißen alle ins Gefängnis zu sperren und zu sagen, ihr seid böse, jetzt gehe ich mit euch genauso um, wie ihr mit mir umgegangen seid. Das hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, hier ist meine Hand. Lass uns zusammen das neue Südafrika bauen. Und das ist der Grund, warum er so ein politischer Held ist. Er würde sich heute wahrscheinlich ein bisschen im Grab umdrehen, wenn er sich heute Südafrika anguckt, das ist wahr. Aber es gibt auch noch andere Persönlichkeiten. Da kommen wir Gaza und Israel. Yitzhak Rabin, ein ehemaliger General, der ja auch im Krieg gekämpft hat gegen die arabischen Länder, der dann aber mit Arafat tatsächlich wirklichen, ehrlichen Frieden machen wollte. Und er ist übrigens ermordet worden von einem fundamentalistischen jüdischen Menschen und nicht von einem Araber. Und damit war der Friedensprozess dann auch leider ein... Aber der wollte es wirklich, weil er selber für sich klar hatte, ja, ich war General, ich war Militär, ich habe geschossen, ich habe getötet, die Befehle dazu gegeben. Aber unser Ziel muss es sein, Frieden zu machen. Und er hat die Hand auch ausgestreckt. Er hat auch den Nobelpreis gekriegt. Und ich glaube, das Problem haben wir auch, dass wir zu wenig dieser politischen Führer, man könnte jetzt Gorbatschow nehmen, man könnte Willy Brandt nehmen, Olaf Palme, Itzhak Rabin habe ich schon erwähnt. Das Problem ist, die werden nicht jeden Tag geboren. Und solche Persönlichkeiten brauchen wir mehr in der Politik und nicht weniger, die wirklich alles dafür wollen. Es ist übrigens nicht einfach, wer über Frieden redet. Also einen Krieg auszulösen, ist ganz einfach. Das geht relativ schnell. Frieden ist viel komplizierter. Da muss man auch mehr für tun. Nicht nur Vertrauen, sondern ganz, ganz viele andere Dinge müssen dafür möglich sein. Und davon, glaube ich, haben wir leider politisch zu wenig Menschen, die selber sich die Gedanken darüber machen, wie kriege ich es am besten hin. In Deutschland gibt es eine Debatte, wir müssen mehr Waffen liefern oder wir müssen weniger Waffen liefern, also gar nicht oder ganz viele. Aber die Wahrheit ist, wir müssen dafür es so organisieren, dass wir weniger Konflikte auf der Welt haben. Das habe ich ja eben beschrieben. Das würde auch mehr Ressourcen freisetzen für total gute andere Dinge, die wir machen können.
Und Europa spielt in Frieden für euch welche Rolle?
Historisch spielt Europa die Rolle, dass es das größte Friedensprojekt der Welt ist.
Ja.
Das größte.
100%.
Wir haben, gerade ich als Deutscher, ich spreche, ich darf immer auch in Niederlanden, in Glanebrück, am Befreiungstag reden, in Deutsch sogar.
Oh, toll.
Auch einer der ersten Deutschen, habe ich, glaube ich, 6 oder 7 Mal schon gemacht. Und da sage ich immer, ich spreche die Sprache der Täter. Ich bin 1969 geboren. Mich trifft wahrscheinlich persönlich gar keine Schuld. Aber ich bin als Politiker dafür verantwortlich, dass sich so etwas nie wiederholt. Da sind wir alle für verantwortlich. Deswegen ist es so gut, dass die Niederländer und die Engländer, übrigens Winston Churchill spielt da auch noch eine Rolle, uns die Hand gereicht haben und gesagt haben, wir machen jetzt ein starkes Europa. Wenn wir miteinander reden, dann schlagen wir uns nicht die Köpfe ein. Wenn wir miteinander Handel treiben, dann schlagen wir uns nicht die Köpfe ein. Wenn wir kulturell Musik miteinander machen, wenn wir über die Grenze gehen und den anderen verstehen, wenn wir dem anderen zuhören, wenn wir auch bereit sind, von dem anderen etwas Gutes mitzunehmen, zu lernen, man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden, dann ist das die beste Gewähr, dass wir Frieden, Sicherheit und wirtschaftlichen Erfolg haben. Und genau das ist passiert. Bei aller Kritik an Europa, genau dieses Friedensprojekt ist einzigartig auf der Welt. Das hat es noch nie auf der Welt gegeben. Gucken wir nach Afrika, gucken wir jetzt nach Russland, gucken wir aber auch teilweise nach Lateinamerika. Ein Riesenerfolg. Und die Afrikaner wollen ja sich das sogar zum Vorbild nehmen mit der Afrikanischen Union, weil sie für sich klar haben, ja, das hat in Europa funktioniert. Wir sehen das teilweise nicht mehr so, weil wir das Negative immer so vor uns hertragen. Und deswegen ist das das eine. Damit kann man aber zukünftig gar keinen Blumentopf gewinnen. Das ist ja toll. Ne? Stimmt historisch, wissenschaftlich belegt. Aber darauf aufzusetzen, zu sagen, auch Europa hat eine Verantwortung für die ganze Welt, mitzuhelfen, nicht als Besserwisser woanders hinzugehen, sondern als Partner auf Augenhöhe zu versuchen, auch weniger Konflikte da zu haben. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir in Europa noch besser werden können, was die internationale Verantwortung betrifft, dass wir noch enger zusammen müssen, mit einer Stimme sprechen müssen. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben Reisefreiheit. 10% der Weltbevölkerung lebt so wie wir, wie die Niederländer, wie wir Deutsche, ungefähr 10%. Wenn man genau hinguckt, sind es 10%. Was Demokratie betrifft, die Spanier, die Kanadier noch, die Neuseeländer, die Australier. Die anderen sind in der Mehrheit der Weltbevölkerung, die Chinesen, die Russen. Gucken wir uns nach Afrika hin. Die Chinesen sind über 1 Milliarde. Russland ist auch kein kleines Land. Die leben aber nicht in Demokratie und Freiheit. Und wenn wir wollen, dass die uns zum Vorbild nehmen und sagen, wir wollen uns an diesem Erfolgsrezept Europa orientieren, dann müssen wir natürlich besser werden, damit die Menschen sagen, wir machen das so, wie die das machen. Das hat doch funktioniert nach so einem bitteren, schrecklichen, barbarischen Krieg von uns Deutschen entfesselt. Und ich glaube, das ist eine entscheidende Botschaft, die man auch für die Europawahl. Wer zur Europawahl geht, gibt auch ein Bekenntnis zu Frieden, Sicherheit und Stabilität und wirtschaftlichen Erfolg ab. Deswegen geht dahin. Ich hätte einen Tipp, man könnte am besten als Sozialdemokrat sagen, ich könnte euch einen Tipp geben, was man wählt. Nein. Geht hin, macht mit. Wenn ihr nämlich nicht mitmacht, dann sorgen andere dafür, dass etwas passiert, was ihr gar nicht wollt. Und deswegen ist Europa halt wichtig, weil wir wollen Europa nicht rückentwickeln, wir wollen es nach vorne entwickeln.
Danke, das war so toll, weil ich genau so denke und genauso fühle auch in dem Sinne, wie stark Europa ist. Gerade wenn man 27 Länder hat, wenn die früher sich auch gegenseitig nur bekämpft haben. Und dann denke ich immer, was ist es toll, wo wir wohnen, wo wir leben, welche Freiheit wir haben. Und da kann man nur dankbar sein. Aber wenn es so bleiben soll, und das ist das, was ich diese Wahl als etwas Besonderes finde, in diesem Sinne, oder etwas sehr prägnant, weil ich sage, es muss diese Freiheit weiterhin geben. Wir müssen für unsere Demokratie einstehen. Und ich finde, genauso wie die Demos, die ich war natürlich auch in Münster, habe da mitgemacht. Aber diese Demos war eigentlich auch, dass die große Mehrheit auch eingesehen hat, wie wichtig es ist. Und wir müssen zur Wahl gehen. Was gewählt wird, ist für mich nicht so wichtig. Mir ist wichtig, dass auch die 16-Jährigen, bitte geht zum Wahl. Er hat jetzt eine Stimme, er hat Verantwortung. Und nicht nur Rechte, auch eine Pflicht. Ich erfinde es also wirklich als eine Pflicht, dass ich zur Wahl gehe. Auch in Europa und gerade noch vielleicht mehr als in ein Deutschland.
Im Hinblick auf die Europawahl, euer abschließender Satz, eure Nachricht an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Demokratie lebt von Wählerinnen und Wählern, von Bürgerinnen und Bürgern. Wer nicht wählen geht, macht die Demokratie schwach. Wer wählen geht, macht die Demokratie stark. Das ist ein Grundprinzip und wir haben zu wenig Demokratien auf der Welt. Deswegen sollten wir auch diese Bürgerpflicht aus meiner Sicht ernst nehmen. Hingehen, mitmachen, sich genau überlegen, wen man wählt, genau überlegen, warum man es tut. Denn es gibt auch etwas zu verteidigen. Nämlich zu verteidigen gibt es die Art und Weise, wie wir leben.
Ja, toll. Ich würde fast sagen, an alle ein Appell, sei nicht feige und geh zu Wahl. Weil es ist wirklich das Einzige, was mit unserer Freiheit zu tun hat und was mit Demokratie zu tun hat. Alle, die nicht in Freiheit leben wollen, die muss ich ganz ehrlich sagen, gehen sie, suchen sie irgendwo ihren richtigen Weg. Aber es geht hier um Freiheit und Demokratie. Und ich muss ehrlich sagen, sei nicht feige und geh wählen.
Vielen Dank.
Okay, herzlichen Dank.